Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mit dem speziellen Gast Dr. Hans-Jürgen Völz. Er ist Chefvolkswirt des BVMW und hat natürlich dementsprechend, weil er schon Jahrzehnte betreibt, eine sehr große Weitsicht, Erfahrung und Gegenwartskompetenz für die zukünftigen Probleme und Lösungen der Unternehmen in Deutschland. Und als Chefvolkswirt habe ich ihn ja auch eingeladen. Ich bin dankbar, dass er die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Wir kennen uns schon jetzt 2 Jahre und wir wohnen sogar, oder Quatsch, wir sind in der gleichen Zeit geboren worden in Heide-Holstein in Dithmarschen. Aber das hat uns gar nicht zusammengebracht, sondern der BVMW hat uns zusammengebracht auf dem Sommerfest, das wir 2023 hatten, ne?
23
war das, genau. Und da haben wir gesagt, du, lass uns mal was zusammen über die Zukunft der Unternehmen machen und deswegen bin ich dankbar. Also, wir haben uns ein paar Fragen im Vorfeld ausgearbeitet, die wir natürlich beleuchten wollen und vielleicht fangen wir mit der ersten Sache an. Und in der Zeit, wo wir so reden, wird auch jeder feststellen, welche Kompetenz unser heutiger Gast mit sich führt. Und ich kann nur sagen, einfach mal beim BVMW reingucken, mal mit dem Chiefmaster Völz reden. Warum? Die Kompetenz dort ist halt über Jahre hinaus natürlich gewachsen. Ein großer Weitblick liegt davor. Das kommt nicht nur wegen dem Studium, sondern einfach, weil er tagtäglich mit Menschen zu tun hat, die auf dieser Augenhöhe und Arbeitsebene auch nach vorne blicken. Hier geht es ja nicht um operative Zustände unserer sonstigen Gäste im Unternehmerbereich. Hier geht es ja auch um die Metaebene. Wo geht Deutschland hin? Was machen wir mit Bürokratieabbau? Was sind vielleicht Wachstumschancen? Und zwar aus der Gesamtlage. Also ein sehr, sehr wertvoller Podcast. Ich kann nur sagen, verteilen, abonnieren und dran denken, immer in die Shownotes gucken, da haben wir immer noch ein paar Geschenke bereit und ergänztes Material. Also, die erste Frage, die wir gleich reinhauen wollen, ist natürlich deine Sicht zum aktuellen Wachstumsgeschehen in Deutschland.
Ja, lieber Kai, zunächst einmal gib mir bitte die Gelegenheit, mich dafür zu bedanken, eingeladen worden zu sein für deinen schon legendären Podcast. Das habe ich sehr, sehr gerne getan. Nicht nur, weil ich ohnehin gerade in Hamburg gewesen bin. Das hätte auch den extra Weg von Berlin aus hier durchaus lohnenswert gemacht. Nein, ich habe ein großes Interesse daran, deinen Zuhörerinnen und deinen Zuhörern zu berichten darüber, was wir in der Bundeshauptstadt für Eindrücke gewinnen durch die Vielzahl von Gesprächen, die wir mit unseren Mitgliedern im BVMW gewinnen. Und insbesondere, was sich auch an Themen in unseren Kommissionen beim BVMW mehr und mehr abzeichnen als Zukunftsthemen, die absolut dafür relevant sind, wie es in Deutschland weitergeht mit Wachstum, mit Wohlstand und letztendlich mit sozialem Frieden.
Okay, das sind natürlich mächtige Themen, die auch eigentlich jeden Unternehmer, der bei uns zuhört und auch angehende, vom Startup bis zum Mittelständler bis zum Konzern haben wir ja unsere Hörer. Aber dies heute ist was ganz Besonderes, weil es einfach alle betrifft. Wir haben vorhin gesagt, Mensch, der BVMW will das Thema Bürokratieabbau noch weiter vorantreiben. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ich weiß, aktuell läuft ja eine Umfrage, da ist gelaufen, möchte aber doch gerne ein bisschen tiefer da einsteigen, weil das Wort Bürokratie oder auch Bürokratieabbau, das ist ja schon fast so ein super fancy Special-Wort geworden. Aber was steckt dahinter? Lass uns da mal ein bisschen deine Expertise eintauchen.
Ja, es gibt ja so eine Hitliste der Themen, die in Deutschland dafür maßgeblich verantwortlich sind, warum es beim Wirtschaftswachstum nicht mehr so läuft wie in der Vergangenheit. Und Top-Thema Nummer 1 ist der Bürokratieabbau. Neben Fachkräftemangel, der nach wie vor existiert, trotz der steigenden Arbeitslosenzahlen, neben der Digitalisierungsproblematik, die wir bei uns in Deutschland verzeichnen, weil wir mit unseren Nachbarländern weitestgehend nicht mithalten können, und natürlich im verarbeitenden Gewerbe von großer Bedeutung, die immer noch ziemlich hohen Energiepreise, wir haben ja gerade in den letzten Tagen erlebt, wohin die Dunkelflaute führt. Wir haben Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Metall- und Eisenverarbeitung und auch Herstellung Eisengießereien, die ihre Produktion derzeit der Empfehlung von Minister Habeck folgen, eingestellt haben, weil zu diesen Preisen derzeit keine Produktion einigermaßen rentabel möglich ist. Ja, absehbar ist, diese Dunkelflaute, die wird sich bald ergeben haben und dann haben wir wieder auch genug Wind oder auch Sonnenenergie, damit die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Aber hier kann man mal sehen, wie eine unüberlegte, undurchdachte Energiepolitik dazu führen kann, dass Unternehmen tatsächlich bis an den Rand ihrer Existenz gedrängt werden. Von daher ist es auch eine große Hoffnung, die wir mit der nächsten Bundesregierung verknüpfen, dass nämlich diese unverständnisvolle Politik endlich ein Ende findet und dass wieder im Bereich der Energiepolitik Rationalität einen Zug hält. Ebenso vom Bürokratie-Thematik her gesehen, wir haben, der amtliche Begriff lautet übrigens Erfüllungsaufwand, pro Jahr Bürokratiekosten in Höhe von 67 Milliarden Euro für die gesamte deutsche Wirtschaft. Das ist kein Wert, den wir beim BVMW ermittelt haben. Der stammt vom Normenkontrollrat, der von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Und die wiederum haben das Statistische Bundesamt beauftragt, die Kosten zu ermitteln. 67 Milliarden Euro, Tendenz steigend, auch wenn die Politik uns Gegenteiliges berichtet, dass durch Bürokratieabbaugesetze Stück für Stück Bürokratie zurückgedrängt wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Bürokratie nimmt immer weiter zu. Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist nicht nur Kosten, die den Unternehmen dadurch entstehen, dass sie sich mit Vielzahl von amtlichen Statistiken, mit Berichtspflichten, mit Nachweispflichten, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zu beschäftigen haben. Nein, es entgeht auch Wirtschaftsleistungen, und zwar im Umfang von 146 Milliarden Euro. Das ist ein Wert, der vor zwei Wochen etwa ermittelt worden ist oder veröffentlicht worden ist vom IFO-Institut, dem Wirtschaftsforschungsinstitut aus München. Also kann man sehen, dass die Bürokratie nicht nur wie eine Monstranz vorhergetragen wird als Beschwerdestelle dafür, dass es in Deutschland nicht genügend Möglichkeiten gibt, um ihnen auszuweichen, um sie zu umgehen, sondern sie hat ganz konsequent drastische negative Folgen für die Wirtschaft, für das Wirtschaftsgeschehen und damit letztlich auch für den Fiskus selbst, denn mehr Bürokratiekosten bedeutet weniger Möglichkeiten für Unternehmen, produktiv tätig zu sein und damit letztendlich auch weniger Steuereinnahmen. Und auch das hängt wiederum zusammen mit der Gesamtthematik Staatsschuldenbremse lockern, abschaffen oder wie auch immer modifizieren. Alles hängt mit allem zusammen, nur letztendlich ist der Bürokratiekostenhebel ein ganz entscheidender. Je eher man seitens des Gesetzgebers sich daran wagt und dort endlich zu einem Durchbruch gelangt und nicht nur in Sonntagsreden, sondern durch Handeln von Montag bis Freitag, desto besser ist es für jedes Unternehmen. Und wie gemerkt, es besteht ein Riesenunterschied, der einigen Politikern auch nicht geläufig ist. Wir haben ca. 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland. 99,6% davon sind klein- und mittelständische Unternehmen, die in der Regel nicht über eigene Abteilungen, über eigenen Bürokratieapparat verfügen, der sich damit beschäftigt. Das ist zweifelsfall so, dass der Chef oder die Chefin sich damit am Wochenende beschäftigen muss. Im Gegensatz zu großen Konzernen, die haben eigene Abteilungen, die sich nur mit derartigen Dingen beschäftigen und das ganz anders auch verrechnen können. Von daher wäre eine radikale Reduzierung von Bürokratie auch gerade zu einem Anstoß für mittelständische Unternehmen, noch stärker am Standort Deutschland sich zu committen und hier zu investieren. Aber wie gesagt, dafür ist es erforderlich, dass der Gesetzgeber endlich Impulse gibt, um Bürokratie nachhaltig und spürbar abzubauen und es nicht nur bei Lippenbekenntnissen belässt.
Also du bist da sehr höflich. Hab mal in einem anderen Interview von dir gehört oder von einem Interview-Moderator, nordisch, kühl und sachlich. Ich mag das gerne, möchte aber hier kurz ausbrechen, weil es bei uns im Fördermittelgeschäft ist das Bürokratie-Thema natürlich jeden Tag vorhanden. Und wenn man sich die letzten Entscheidungen auch, die kommen wirklich dann von Herrn Habeck und ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber fachlich muss ich sagen, ist das schon schwierig und ich mag das nicht nur emotional, sondern ich beweise das mal kurz. Das gibt ein Förderprogramm, da wird auf erneuerbare Energien umgestellt. Da gibt es aber in diesem ganzen Prozess die Auflage, ein bestimmtes Energietransportmittel zu verwenden, also ein Medium zur Energienutzung. Und das finden auch alle ganz super. Das Problem ist, das gehört in die Gefahrenstoffklasse. Und es gibt viele Unternehmen, die können das gar nicht nutzen und die können das Förderprogramm nicht nutzen, weil sie dieser Gefahrenstoffklasse einfach nicht Herr werden. Das heißt, ich habe zwar eine Förderung, die ich aber deswegen nicht nutzen kann als Unternehmer, weil mir eine Auflage aus der Gewerbeaufsicht dann auferlegt wird, die sich dann wieder finanziell nicht lohnt. Das heißt, da ist zwar geplant, ich will irgendwas in regenerative Energie machen, habe aber das Problem, dass das, was da eigentlich mit verbunden ist, in einer neuen bürokratischen Auflage mündet, die ich dann aber erstmal wieder abhebeln muss. Und das macht natürlich der klassische Unternehmer bis 50, 100, 250 Mitarbeiter nicht. Das kostet so viel Geld. Und dann frage ich mich immer, mein Gott, die feiern sich da für, ja, wir haben jetzt das Wachstumschancengesetz und wir haben das Bürokratieentlastungsgesetz. Und dann sagen die doch immer irgendwelche Ziffern, was das alles erspart. Und dann denke ich immer so, sind wir in Deutschland irgendwie alle ein bisschen schwerhörig? Warum? Zur gleichen Zeit werden solche Sachen wie jetzt aus der Förderung, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, auferlegt. Und das verstärkt die Bürokratie als mehr als das andere abgebaut wurde. Das heißt, die Wirkung in der Gesamtbürokratieentlastungsposition ist eigentlich null. Wie du schon sagst, steigt das immer weiter. Das macht tierisch viel Aufwand. Und die eigentliche Förderstelle, die hat da gar keinen Bock drauf. Warum? Naja, die müssen das alles prüfen. Darauf haben die echt keine Lust drauf. Das kommt von ganz oben runter mit wenig Praxisexpertise. Dann fehlt da irgendwie ein Wissensbereich im Gefahrenstoffgut. Dann fehlt da ein Wissen in Einspeisebereichen. Dann fehlt da irgendwie eine Infrastruktur, sag mal Know-how, dass man vielleicht, wir haben es heute Morgen gehabt, haben wir ein großes Unternehmen mit über 50 Millionen Euro Investitionen in neue Energien. Und der kriegt die Energie nicht eingespeist und wird abgekappt, weil er an dem Netzpunkt, wo er ist, die Überlast her, der hat so viel Energie, ja, aus Biogas und PV-Anlagen und Agri-PV, dass er sie nicht einspeisen kann, weil der Netzbetreiber sagt, nee, das können wir zwischen 10 und 17 Uhr nicht gebrauchen. Das heißt, der muss jetzt Geld in die Hand nehmen und Speicher fahren, damit er die Energie, die über den Tag aufkommt, speichern kann und nach 17 Uhr einbläst. Und das sind alles so bürokratische Sachen. Da fragst du dich so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, das sind einfach ausufernde Positionen, die ohne Sinn und Verstand nach vorne gefahren werden. Also das nur mal so, weil es mich echt immer aufregt. Da wird immer von tollen Möglichkeiten gesprochen und dann kannst du Unternehmer gar nicht nutzen, weil es einfach so komplex geworden ist. Und wir machen das ja gerne, aber irgendwo muss auch mal eine Grenze erreicht werden. Also ich finde das nett, dass du das so höflich ausgedrückt hast.
Ich würde ja noch zu ergänzen, ich habe ja dargelegt, dass die Bürokratie-Kostenbelastung Jahr für Jahr steigt und trotz einer Reihe von Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat. Und die typische Maßnahme ist die Verabschiedung eines Bürokratieabbaugesetzes. Das ist aber nur eine unvollkommene Darstellung der Gesamtsituation. Es gilt in Deutschland diese sogenannte One-in-One-out-Regelung. Für jede neue bürokratische Belastung soll eine andere, die von der Belastung, vom Belastungsumfang her vergleichbar ist, gestrichen werden. Das hört sich natürlich so an, als wenn die Nettobelastung damit konstant bleibt, nicht mehr wird. Ja. Sie nimmt aber zu, weil der Gesetzgeber, und zwar der deutsche Gesetzgeber, sich eine Ausnahmesituation ermöglicht, dadurch nämlich, dass gesagt wird, dass alles, was von Brüsseler Richtlinien aus in nationales Recht umgesetzt werden muss, hiervon ausgenommen wird. Bekanntermaßen kommt eine Vielzahl, wenn nicht sogar die überwiegende Mehrzahl, aller bürokratischen Neuerungen aus Brüssel.
Ja.
So, wenn jetzt also der nationale Gesetzgeber sich grundsätzlich immunisiert dadurch, Bürokratisierungsbelastungsabbau, Anstrengungen zu vermeiden, indem er sich dazu durchringt zu sagen, ja, wenn Brüsseler Gesetze in nationales Recht umgesetzt werden müssen, dann sehen wir uns nicht verpflichtet, dafür auch nationale Gesetze zurückzustellen, damit wir weniger Bürokratie haben oder die Bürokratiekosten nicht zunehmen. Und daher ist das eine sehr inkonsequente Verhaltensweise und demaskiert im Grunde genommen all diejenigen, die behaupten, sie würden freudig Bürokratie abbauen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wäre das wirklich eine Herzensangelegenheit, dann würde sofort umgestellt werden. Und ehrlich gesagt, das ist auch eine Erwartung, die wir als BVMW bei der nächsten Bundesregierung haben, dass sämtliche bürokratische Neubelastungen mit in die Rechnung eingehen und nicht von vornherein gesagt wird, Brüsseler Gesetze interessieren in dem Zusammenhang nicht. Ja, dann ist es halt so, dann wird es eben mehr. Nein, das Gegenteil muss der Fall sein. Sämtliche bürokratische Neuerungen müssen auf den Tisch gelegt werden und im gleichen Umfang, mindestens im gleichen Umfang, müssen andere abgebaut werden. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen und von diesen 67 Milliarden Euro tendenziell rückabwickeln wollen, dann müssen wir im Grunde genommen die Rasenmähermethode anwenden und dann darf sich auch kein Bereich von vornherein rausnehmen. Wir müssen alle Politikbereiche müssen dort Berücksichtigung finden. Überall muss die Bereitschaft hergestellt werden, die Bürokratie zu reduzieren, amtliche Anforderungen zurückzudrängen und auch knebelnde Gesetze für die Wirtschaft, insbesondere für den Mittelstand, müssen in der jetzigen angespannten wirtschaftlichen Situation mit Negativwachstum müssen dann wirklich abgebaut werden, denn letztendlich hilft uns nichts aus der Misere raus, keine Schönbeterei oder die Hoffnung, dass andere uns durch ihre zusätzliche Nachfrage aus dieser misslichen Situation befreien. Nein, die Impulse müssen von der deutschen Politik ausgehen. Die nächste Bundesregierung ist mehr als gefragt, um hier wegweisende Schritte einzuleiten.
Ich bin vollkommen bei dir, bin da aber wirklich aktuell sehr skeptisch, ob das die neue Bundesregierung auch intellektuell versteht, was die Wirtschaft braucht. Da hoffe ich, dass wirklich der BVMW da so laut wird, wie das der Vorsitzende hier im Vorstand auch immer sagt. Und da unterstützen wir auch 100%, muss ich dazu sagen. Für die Hörer, wir sind selber im BVMW Mitglied seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich würde mir wünschen, wir würden noch mehr Einfluss wirklich einfordern auch. Warum? Wer vertritt denn sonst die kleinen und mittleren Unternehmen? Das muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es ganz viele Branchenverbände, aber die finden in Berlin ja kein Gehör. weil sie einfach die Durchschlagskraft nicht haben und weil sie Partikularinteressen dann vertreten. Das wird immer so abgeschoben. Wir reden ja hier nun wirklich davon zu sagen, okay, jetzt geht's hier um kleine, mittlere Unternehmen und davon ist das, was Dr. Völz sagte gerade, über 90% sind halt mit weniger als 10 Mitarbeitern, sind aber von der, sagen wir mal, Papierbelastung, die eigentlich überhaupt keine einkommensproduzierenden Aktivitäten vollzieht, ja. Also ein ganz großer Teil von Organisationen im Unternehmen bringt gar kein Geld, verbraucht Arbeitszeit. Und wir hatten im Vorfeld gesprochen, wie sensibel diese Arbeitszeiten sind und wie sensibel die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum auch für Unternehmen sich widerspiegelt, hatten wir in einem Bereich, vor ein paar Wochen hatte ich mit dem Hans-Jürgen gesprochen, sagte, du, nur weil wir einen Arbeitstag mehr haben, ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland gestiegen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal für euch mithaben. Vielleicht sagt der Chief Master Völz hier gleich noch was dazu. Also müsst ihr euch vorstellen, es gibt ja eine Wachstumsprognose, ob von Habeck, von IFO oder von wem auch sonstiges. Und die ist halt sehr, sehr, sehr beeinflussbar von Arbeitstagen. Warum? Je mehr Arbeitstage wir haben und je mehr Stunden wir arbeiten, desto besser kann das Wachstum auch sein, weil wir immer auf ein Jahr rechnen. Vielleicht magst du noch mal darauf eingehen, worauf auch unsere Mitglieder und unsere Zuhörer, nicht nur Mitglieder, hören und auch mal auch in der Zeitschrift kritisch hinterfragen, wenn da von irgendwelchen Wachstumsprognosen gesprochen wird. Was ist eigentlich die Grundlage und wie wirkt sich ein Arbeitstag oder mehr aus?
Es gab vor einiger Zeit eine Meldung des Statistischen Bundesamtes, dass es jetzt doch noch knapp gut geht. In einem Quartal haben wir doch noch positives Wachstum erreicht. Hat viele gefreut, die sich nur die Überschrift angesehen haben, aber nicht in den eigentlichen Text eingestiegen sind. Dann hat man nämlich feststellen können, dass der wahre Grund dafür, dass wir noch leicht im positiven Bereich waren, darauf zurückzuführen ist, dass es einen Arbeitstag mehr gegeben hat in dem entsprechenden Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und das relativiert natürlich auch eine Vielzahl von Forderungen, insbesondere aus dem Gewerkschaftslager, nach Arbeitszeitverkürzung, nach Vier-Tage-Woche, nach Work-Life-Balance und alles, was in dem Gesamtkontext gerne genannt wird, was tendenziell darauf deutet, dass eher weniger gearbeitet werden soll und dafür sollte die Produktivität steigen, wie auch immer das zu bewerkstelligen ist. Es bleibt dabei, mehr Arbeit führt dazu, dass wir mehr Wachstum haben. Und da sollten wir auch zukünftig, gerade auch im Hinblick darauf, diese Berechnungen, die, wie gesagt, amtlicherseits erfolgt sind und nicht durch irgendeinen Lobbyverband, sollten dann auch Grundlage für weitere Gespräche darüber sein, wie wir zukünftig Arbeitsverhältnisse am Standort Deutschland gestalten wollen. Es geht nicht an, dass immer mehr Arbeit reduziert wird und gleichzeitig erwartet wird, höhere Löhne gezahlt zu bekommen und immer mehr Annehmlichkeiten zu genießen. Ein gewisses Maß an Grundbereitschaft, um Leistung zu erbringen, muss vorhanden sein. Ansonsten kann auch kein Beitrag dafür geleistet werden, aus der Misere rauszukommen. Da kann die Politik noch so sehr in ihren Bereichen wirken, in dem von mir skizzierten Umfang. Es muss immer noch ein großes Arbeitskräftepotenzial existieren, das leistungsbereit ist und auch leistungswillig ist.
Ich bin wieder dankbar für deine netten Worte. Meine persönliche Meinung ist wirklich, ich weiß gar nicht, warum Menschen, außer sie arbeiten bei echt schlechten Unternehmen, dann kann ich es noch nachvollziehen, aber sonst, wenn der Arbeitsplatz super gestaltet ist, so wenn man bei uns reinkommt, ich glaube, da kann man sich mega wohlfühlen, hier ist für alles gesorgt, wirklich, wir machen so ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Mitarbeiter, warum? Ich möchte ja deren Wissen haben und deren Wissen können wir nicht wachsen. Und hier schreit übrigens keiner nach einer Vier-Tage-Woche. Ganz im Gegenteil, falls jemand das hört und will sich bei uns bewerben, wir fahren jetzt ab Januar wieder eine 5-Tage-Woche ganz normal ohne Remote. Das werden einige nicht lustig finden. Warum? Wir haben einfach festgestellt im Jahr 2024, in 2023 und 2022, nach Corona hatten wir Remote, dass der Know-how-Level wegen zu viel Remote absinkt. Ich kann also genau festlegen und auch feststellen, auch in Statistiken, die wir hier führen, dass die Mitarbeiter, die immer hier bei uns im Büro sind, weil die auch keinen Bock haben, zu Hause zu arbeiten, vom Wissensstand für den täglichen Bedarf am Kunden zu arbeiten, den Menschen voraus sind, das klingt jetzt verrückt, die viel Remote arbeiten. Warum? Wir haben ja hier täglich Schulung. Wir haben ja täglich mindestens eine Stunde Schulung, ordentliche Schulungsräume, also nicht nur so ein bisschen arbeitskreismäßig, sondern hier wird wirklich für alles gesorgt, dass sich hier auch alle wohlfühlen, will ich nochmal betonen. Und diese Stunde Schulung, ja, die kann man auch remote machen. Die haben wir auch früher mit Zoom und Teams eingespielt. Aber die Diskussion danach zerfetzt sich weil sie einfach nicht mehr am Ort gefahren wird. Und wir fahren wieder komplett vor Ort und Präsenz. Warum? Weil ich auch gerne alle Mitarbeiter bei uns sehe. Die haben wir extra eingestellt, damit sie hier arbeiten. Das mag für jemanden, der sagt, ich will hier aber mein Gehalt nach Bali überwiesen haben oder ich will in Südamerika, Südafrika arbeiten, sage ich, super, mach das, aber nicht bei uns. Und davon werden wir auch nicht mehr weggehen. Wir gehen ganz zurück. Wir haben zwar keine 40-Stunden-Woche, sondern 37,5. Das ist vielleicht für einige schon ein Vorteil, für einige nicht. Aber wir haben alles hier. Das, was Dr. Völz sagte, ist, wenn wir unsere Produktivität nicht steigern können, das muss nicht mehr Arbeit sein, ich rede von Produktivität, dann können wir doch auch alle kein Wachstum erreichen. Und wenn wir kein Wachstum erreichen, und Wachstum ist ein völlig natürlicher Vorgang, ich halte nichts von diesen ganzen, ich weiß nicht, was Dr. Völz dazu sagt, wollen wir nicht mal fragen, aber diese ganzen Bewegungen, diese Degrowth-Bewegung, also dieses Nichtwachstum zur Heilung von Deutschland, ich glaube, aktuell kann man doch sehen, dass das so nichts wird. Ich mache mir echt Gedanken um viele Unternehmen, und wir haben ja nun tausende Projekte im Jahr, wenn die nicht richtig ins Wachstum kommen, dann sind die Arbeitsplätze komplett weg, und ich rede von echt coolen Arbeitsplätzen. Also da nochmal eine Nachfrage an dich, wie siehst du so dieses Engagement auch, so viel laissez-faire, so einige sagen, ja, dann machen wir auch Remote, dann machen wir auch 4-Tage-Woche, dann sehe ich auf LinkedIn, dass die sich da alle freuen, ja, wir arbeiten 4-Tage-Woche. Also A, will ich diese Arbeitsbelastung an 4 Tagen, die wir auf 5 Tage normalerweise haben, gar nicht auf 4 Tage reduzieren, weil wir hier einen anstrengenden Job haben. Wie siehst du das? Also, mir ist das alles zu weich. Ich sag's ganz offen, mir ist das alles zu lässig, so zu ungeplant, da ist keine Zukunftsorientierung bei drin. So, ja, wir sind toll, wir machen 4-Tage-Woche. Sag ich, ja, schön, wenn es bei dir klappt, aber ich finde es einfach schrecklich.
Nun, im Zuge der Corona-Pandemie hat es ja eine Reihe von Bestrebungen gegeben, die möglichen Kontakte und damit auch die Gefahr, sich zu infizieren, stark einzuschränken. Eine Möglichkeit, die damals gesehen worden ist und die auch sehr stark von Unternehmen genutzt worden ist, ist die, zumindest zeitweise remote von zu Hause aus zu arbeiten, das sogenannte Homeoffice. Nun, die Situation ist zwischenzeitlich so, dass die Pandemie überwunden worden ist, dass die Gefahr nicht besteht und dass wir im Grunde genommen auch nur dann, und das ist eine Grundvoraussetzung, die wir auch als BVMW so betrachten, nur dann den Ist-Zustand beibehalten wollen, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite übereinstimmen. Wenn sich also der Chef und seine Beschäftigten darauf einigen, dass es okay ist, einen Tag in der Woche zu Hause zu bleiben, von dort aus zu arbeiten, wohlgemerkt zu arbeiten, nicht Pause zu machen, dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Ist aber der Chef der Ansicht, dass sein Unternehmen am besten dadurch die Aufgaben, die ihm gerade durch seine Kunden auferlegt werden, zu bewältigen, indem alle Beschäftigten an dem Projekt mitwirken, indem sie vor Ort sind und eben den interaktiven Austausch haben in Person und nicht nur virtuell, dann ist das unsererseits auch vom Arbeitnehmer zu akzeptieren. Und in diesen Fällen sollte der Arbeitnehmer sich dann auch gewissermaßen am Riemen reißen und sagen, okay, für das Gesamtwohl des Unternehmens ist es dann noch wertvoller, wenn ich vor Ort bin, wenn ich meinen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung dieses Projektes in Anwesenheit aller anderen auch leiste. Gleiches gilt auch für andere Dinge, die zwischenzeitlich diskutiert worden sind. Nehmen wir mal die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ja, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite darauf einigen können, wenn das Unternehmen trotz der wirtschaftlichen angespannten Situation immer noch so gut dasteht, dass es sich das leisten kann, naja, jederzeit, da hat der Gesetzgeber sich gar nicht einzumischen. Nur, der Gesetzgeber darf sich dann aber auch nicht einmischen, er darf nicht mal Empfehlungen geben, wie es denn jetzt sein sollte mit der Höhe des Gehalts oder mit dem Wachstum von Lohn und Einkommen. Das ist eine Sache, da unterliegt der Tarifautonomie, Artikel 9.3 Grundgesetz. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich in freien Verhandlungen daraufhin zu einigen. Der Gesetzgeber hat sich da rauszuhalten. Von daher sind auch jegliche Empfehlungen und gerade jetzt auch im Wahlkampf völlig kontraproduktiv. Ich schweiche ein wenig ab, weil ich die Gefahr sehe.
Nee. Ich finde das super. Da habe ich auch eine harte Meinung zu.
Dass der Kanzler Scholz ja in der letzten Wahl ein paar Stimmen dafür bekommen hat, dass er 12 Euro Mindestlohn gefordert hat, wohl weiß ich, dass im Grunde genommen dafür eine Mindestlohnkommission verantwortlich ist, die ja unparteiisch danach entscheiden soll, wie der Durchschnitt der Tariflohn, des Tariflohnindex ist, also der durchschnittlichen Löhne, die in Tarifverhandlungen erzielt worden sind. Und das soll dann auch die Vorgabe für die Entwicklung des Mindestlohns sein. Nein, das war bloßer Populismus. Das war das Ziel, Wählerstimmen zu gewinnen. Und das Gleiche schickt er sich ja jetzt auch wieder an in der neuen Bundestagswahl, wenn er der Mindestlohn auf 14, vielleicht sogar perspektivisch aus 15 Euro angehoben werden soll, ganz einfach darauf hinaus dass es für einen Sozialdemokraten natürlich eine tolle Sache ist, höhere Löhne zu fordern, die er selbst ja nicht zahlen muss. Das sind ja auch keine Löhne, die der öffentliche Dienst dann mehr zahlt, sondern das müssen diejenigen Unternehmen zahlen, die Menschen mit geringen Qualifikationen, niedrigen Qualifikationen einstellen und mit dem bisherigen Mindestlohn schon erhebliche Schwierigkeiten hatten. Wir liegen jetzt bei 12,41, steigt zum 01.01.25 auf 12,82 an. Und dann Sprung auf 14 oder 15 Euro ist einfach für viele Unternehmen nicht mehr darstellbar. Und ich kann konkret schildern, was es für mein kleines niedersächsisches Dorf, der Lüneburger Heide, bedeutet, wenn dort zukünftig Blaubeeren und Spargel eben nicht mehr angebaut und geerntet wird, wenn das aus Spanien kommt oder Südeuropa, weil es sich nicht mehr lohnt, hier in Deutschland zu produzieren, weil die Kosten einfach so hoch sind, dass der örtliche Spargelbauer, der örtliche Blaubeeranbauer seine Produkte nicht mehr im Supermarkt absetzen kann, weil ihm gesagt wird, die gleichen Produkte, die wir aus Südeuropa beziehen, sind trotz der Transportkosten 30% günstiger. So, man muss sich also genau seitens des Gesetzgebers, ich mache es ganz konkret, seitens des Bundeskanzlers überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, hier in die Lohnfindung einzugreifen, in die Mindestlohnfindung einzugreifen, und erinnere in dem Zusammenhang auch gerne an Vorfeld der Einführung des Mindestlohns in Deutschland, als alle, und zwar überparteilich, fest zugesagt haben, dass die Mindestlohnfindung niemals politisiert wird. Dafür gibt es die Mindestlohnkommission, die paritätisch besetzt ist zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissenschaftlern. Die geben eine Empfehlung ab und die Politik hält sich an die Empfehlung. Dass es also in Wahlkämpfen kein Aufschaukeln gibt der Forderungen. Der letzte Bundestagswahlkampf hat gezeigt, ich muss es so drastisch formulieren, Herr Scholz hat es wahrscheinlich vergessen, wofür er selbst auch mal eingestanden ist und die Sozialdemokratische Partei. Ja. Und das Gleiche zeichnet sich jetzt wieder ab. Das Ziel, die Wahlen zu gewinnen, dem wird alles untergeordnet und damit auch Versprechungen aus der Vergangenheit, die scheinen dann nicht mehr zu gelten. Also von daher kann ich nur an die Verantwortlichen appellieren, auch der anderen Parteien, exakt diesen Punkt auch so zu benennen. Es darf nicht sein, dass er damit durchkommt und damit versucht, Wählerstimmen zu generieren, die ihm die Wiederwahl sichern. Es muss einfach dabei bleiben, dass nicht nur die Tariflohnfindung, sondern auch die Mindestlohnfestsetzung erfolgt, so wie sie ursprünglich festgelegt worden ist, und die darf nicht den Wahlkampfüberlegungen geopfert werden.
Ich danke dir für die klaren Worte. Ich will das noch ein bisschen weiter vertiefen, damit auch die Hörer das wirklich auch für sich inhalieren können. Du bist ja, korrigiere mich, wenn das falsch ausgedrückt ist, Bundesgeschäftsleiter Volkswirtschaft.
Das ist korrekt.
Super. War auch so geplant. Das Zweite, was dahinter kommt, ist: Kannst du so drei Arbeitsfelder benennen, wo du, oder drei, ja doch, ich sag mal Arbeitsfelder dazu, wo du sagst, darauf sollten die Unternehmen, nicht in der Wahl, aber für die nächsten 2-3 Jahre mal achten, was so für Deutschland elementar wird? Auf was würdest du, wenn dich jemand fragt, Mensch, Herr Dr. Völz, ich bin Unternehmer, ich habe, 8, 9, 10, 20, 50, 60 Mitarbeiter, so rein aus dieser Metaebene der Volkswirtschaft. Was würdest du uns raten zu sagen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3?
Also ein wichtiger Punkt ist und das liegt nicht ganz in Hand der Unternehmen selbst, dass wir hoffentlich in der nächsten Bundesregierung eine haben, die sich den Interessen des Unternehmenssektors stärker verschreibt. Das heißt also, dass nicht nur die Bürokratie, die wir schon jetzt ausführlich besprochen haben, deutlich reduziert wird, sondern dass auch die Unternehmenssteuern reduziert werden. Und damit die Standortbedingungen am Standort Deutschland sich verbessern, und zwar von 30 auf rund 25% durch Senkung der Körperschaftssteuer, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Das heißt letztendlich, dass die Unternehmen mehr Mittel zur Finanzierung von Innovation verbleibt. Forschung, Entwicklung, Innovation, je nachdem wie groß die Unternehmen sind, auch kleine Unternehmen, das verkennen viele, können forschen, entwickeln, das sind nicht nur große Konzerne. Die kaufen sich häufig die Innovation ein. Die eigentliche Forschungsarbeit wird aber in kleinen Unternehmen geleistet, die aufgrund der übersichtlichen Strukturen und der kurzen Entscheidungswege viel flexibler sind als große, schwerfällige Konzerne. Also in dem Bereich hoffen wir, dass sich dort erhebliche Erleichterungen ergeben, die den Unternehmen es besser ermöglicht, am Standort Deutschland erfolgreich zu sein. Darüber hinaus denken wir, dass insbesondere für das verarbeitende Gewerbe auch entscheidend ist, dass die Energiekosten erheblich gesenkt werden, und auch dafür haben wir Vorschläge unterbreitet. Es ist bei Weitem nicht so, dass bei der Stromsteuer sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es sind nur einige wenige davon ausgenommen. Wenn es dem Gesetzgeber ernst ist, die Unternehmen und die Verbraucher, ich füge die jetzt mal zusammen, zu entlasten, dann muss auch die Stromsteuer reduziert werden. Die Energieeinspeisevergütung, die Netzentgelte, all das belegt letztendlich, dass die Möglichkeiten noch längst nicht im vollen Umfang seitens des Gesetzgebers genutzt worden sind, um all diejenigen, die Energie verbrauchen, auch zu entlasten. Also von daher mutet es geradezu komisch an, wenn Kanzler Scholz die Steuern für Lebensmittel von 7% auf 5% reduzieren möchte.
Ja,
das ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist im Grunde genommen, ja, ich will fast sagen, es ist unseriös.
Lass mich seine Worte wählen. Ich finde das nicht Respekt, sondern respektlos. Das hat er in seiner Wahl auch mal gepackt, weil das ist wirklich der Bevölkerung ins Gesicht gesprungen, um zu sagen, ich bin ein Thaler Hecht. Also ich finde das wirklich schrecklich, weil das macht ja, wir reden hier, das ist ja ein Witz, das geht ja gar nicht.
Ja, das ist hoffentlich auch nur eine Eintagsfliege. Ich vermute mal, dass nach dem Wahltag davon nichts mehr übrig bleiben wird. Wesentlich wichtiger ist, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Das heißt ja stets, davon würden dann nur die Reichen und Superreichen profitieren. Nein, der Solidaritätszuschlag, die letzten 10%, diejenigen, die es immer noch zahlen, das sind Personengesellschaften, teilweise auch Kapitalgesellschaften. Und das sind alles Mittel, die nicht zur Verfügung stehen, um investiert zu werden. Und daran mangelt es uns wirklich in Deutschland. Wir haben eine erhebliche Investitionsschwäche, die der aktuelle Gesetzgeber versucht, durch eine Vielzahl von unnötigen Aktivitäten zu kompensieren. Ich erinnere jetzt mal an Milliardensubventionen an den Halbleiterhersteller Intel aus den USA, TSMC aus Taiwan, auch 5 Milliarden Euro. Ich möchte das gerne mal ins Verhältnis setzen. Alleine diese beiden großen internationalen Konzerne, die sich ihre Standorte beliebig aussuchen können auf allen Kontinenten, sollten also vom deutschen Steuerzahler 15 Milliarden Euro überwiesen bekommen. Nun, das mit Magdeburg und mit Intel, das hat sich oder ist zumindest aufgeschoben worden. Das wird wahrscheinlich in kürzerer Zeit nichts. Aber es bleibt dabei, das Wachstumschancengesetz und das Bürokratieabbaugesetz, von dem 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland profitieren sollten, das ist halt ein Entlastungsvolumen von, ich glaube mal, 3,5 Milliarden
ja,
Euro.
Exakt.
Setzt man das mal ins Verhältnis, zwei internationale riesige Konzerne sollten 15 Milliarden Euro bekommen und der Rest der deutschen Wirtschaft, 99,6%, ich erwähne die Zahl ja nochmal in dem Zusammenhang, alle Unternehmen sollten sich mit 3,5 Milliarden Euro abspeisen lassen. Also da stimmt das Verhältnis ganz einfach nicht. Aber Kai, ich lass mich doch auf deine Frage eingehen. Vor wenigen Tagen, letzte Woche ist es gewesen, kam die Meldung vom Durchbruch beim Mercosur-Freihandelsvertrag, also zwischen der Europäischen Union und in Südamerika, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Das sind über 200 Millionen Konsumenten da unten. In einer Situation, in der es absehbar ist, dass allein aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland und in Europa zukünftig die Nachfrage eher sich schleppend entwickeln dürfte, macht es Sinn, nach Möglichkeit eine Vielzahl von Kunden in aller Welt zu aktivieren. Und wenn dieses Freihandelsabkommen es erleichtert, deutschen Unternehmen, europäischen Unternehmen, verstärkt auf den südamerikanischen Markt zu drängen mit Produkten, ja, was hält sie davon ab, jetzt dort nach Kooperationspartnern, nach Lizenznehmern zu gucken oder nach Absatzmärkten, die dann zukünftig einen gewissen Ausfall innerhalb Deutschlands und Europas aufgrund der demografischen Entwicklung hier kompensieren können. Oder aber auch die drohenden Zölle mit den USA, die vielleicht in Zukunft dazu führen würden, dass die Exporte in die USA nicht mehr das gleiche Volumen haben wie jetzt, sondern auch abnehmen. Es ist dringend angeraten, alle Chancen, die sich bieten, zu nutzen und die Brille über den nationalen Tellerrand und den europäischen Tellerrand hinauszunehmen. Nicht nur als Orte, wo produziert werden kann, sondern auch wo abgesetzt werden kann. Und ja, ich denke, dass diese Möglichkeiten von vielen noch gar nicht so gesehen werden. Also das ist ein dringender Appell, der an alle gerichtet werden kann, die vielleicht den Außenhandel bislang noch nicht als eine Main-Domain angesehen haben. Das sollte zukünftig ganz anderer Dimensionen annehmen. Und es bleibt die Hoffnung, dass auch weitere Freihandelsabkommen, die die Europäische Union derzeit führt, zum Abschluss gebracht werden. Und letztendlich auch die Hoffnung, dass es mit den USA doch nicht so schlimm wird, wie es sich derzeit abzeichnet, dass Donald Trump die Zölle auf europäische Produkte, insbesondere auf die seiner Ansicht nach seine heimische Wirtschaft schädigen, so drastisch erhöht. Er hat ja schon gezeigt, dass mit Kanada auch ein Kompromiss zu erreichen ist. Er hat ja gedroht, Kanada 25% Zoll auf kanadische Produkte zu erheben, wenn Kanada nicht bereit ist, die Grenze gegenüber den USA zu sichern und die Massenimmigration von Norden, wohlgemerkt nicht von Süden, von Norden, von Kanada in die USA, einhegt. Also man kann mit Donald Trump, und das wäre ja noch ein weiteres Thema, ich glaube aber, das würde jetzt hier zu weit führen, durch die Verhandlungsfolge erzielen, weil bekanntermaßen er setzt ja nicht auf multilaterale Abkommen, internationale Organisationen spielen in seiner Weltsicht nicht so eine große Rolle, sondern er setzt auf, ja, sprechen wir es offen an, er sagt es ja auch, auf Deals.
Ja, das ist etwas, was ich nochmal hervorheben möchte. Die Zuhörer, die vielleicht jetzt sagen, ja, was interessiert mich Südamerika? Das hat Dr. Völzer gesagt. Einfach mal den Kopf aufmachen, das sage ich so ganz offen. Das muss jetzt ja nicht gleich Südamerika sein, aber ich glaube für 2024 Ende, und wir haben ja noch ein paar Tage, bis 2025 und die Jahre danach, ist ein, ich will nicht sagen Umdenken notwendig, da will ich gleich mal eine Frage an Dr. Völz stellen, sondern ein anderes Denken, weil sich die ganzen Parameter in Deutschland ja in den letzten Jahren sowieso verschoben haben, seit Corona, dann die Regierung, dann kommen wir nicht voran, dann haben wir ein paar verlorene Jahre im Wirtschaftswachstum, dann kriegen wir aktuell Wachstumsvorausschauen, die ich als Unternehmer finde ich die sehr bedenklich, dass die Politik gar nicht darauf eingeht. Also vielleicht da nochmal das Thema, liebe Leute da am Ohr oder am Radio oder im Auto oder im Fitnessstudio, wo du das gerade hörst, wir haben ja Wirtschaftsexperten in Deutschland, die sagen, ein Wachstum von wegen 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, was auch immer da gesprochen wird, voraus. Und was mir fehlt, und da hätte ich gerne nochmal die Meinung hier vom Dr. Völz, wenn wir überall in den Nachrichten, ohne dass wir es wollen, diese Wachstumsschwäche sehen, was glaubst du, warum macht die Politik nichts? Das ist ja so, als wenn wir mit vollem Bewusstsein mit 250 km/h gegen die Wand fahren und sagen, ja, nee, wir wussten, dass das nach hinten losgeht, aber wir haben trotzdem nichts gemacht. Woran glaubst du, liegt das, dass egal, wer jetzt in der Regierung sitzt, sagt, naja, nee, Wachstum ist 0,2, 0,3, mit irgendwelchen Pappwänden in der Bundespressekonferenz sitzt und sich da irgendwie feiert. Diesmal war es Herr Habeck, aber das haben wir auch schon davor gesehen. Weiß gar nicht, was das für eine Unart ist, so einen dilettantischen Kram dazu zu machen. Aber warum handeln die nicht? Ich meine, wenn die wissen, dass das Wachstum so schlecht ist, warum kommen die nicht in eine Pötte und ergreifen Maßnahmen, dass wir das Wachstum mal auf 1,5, 1,6, 1,8 hochschieben können?
Der Hauptgrund ist ganz einfach der Kai, und ich sage dir das auch so offen und unumwunden, das käme dem Eingeständnis gleich in den letzten 3 Jahren, einen Fehler nach dem anderen gemacht zu haben. Mhm. Der Kanzler hat vom grünen Wirtschaftswunder gesprochen, ja, das durch die Klimapolitik und die da in dem Zuge der Klimapolitik der Bundesregierung verabschiedeten Gesetze angestrebt worden waren. Stichwort Gebäudeenergiegesetz, bekannter unter dem Begriff Heizungsgesetz. Der übereilte Ausstieg aus der Produktion von Strom aus Atomkraft ist ein weiteres Beispiel. Das erinnert mich an einen Schiffbrüchigen, der in der Ferne ein Schiff sieht, das auf ihn zusteuert, ihn retten will. Und er frühzeitig sich schon von seinem Rettungsring trennt.
Richtig.
In der Hoffnung, dass das Schiff rechtzeitig ankommt. Das ist völlig verantwortungslos und zeugt meines Erachtens nach auch von einer Missachtung des Auftrags, nämlich Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Ich glaube, so ist die Formulierung,
ja, so
die
ist sie.
Im Amtseid geschworen wird. Und wenn jetzt versucht wird, an der einen oder anderen Stelle herumzudoktern, dann ist das auch im Grunde genommen letztendlich nichts anderes als der Ausweis der Hilflosigkeit. Denn eine konsistente Politik, eine Wachstumspolitik, und da ist meine feste Überzeugung als ein Kieler Ökonom, setzt darauf, die Rahmenbedingungen für Unternehmen vor Ort zu verbessern. Und bessere Rahmenbedingungen sind ein niedriges Bürokratiekostenniveau. Das sind günstigere Energiekosten, das sind exzellente Breitbandverbindungen, Glasfaser, wirklich wie bis an jeden Schreibtisch, jetzt übertrieben gesagt.
Ja.
Und letztendlich auch eine, ja, nicht nur Energiekosten, sondern eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Energie. Das trifft ja letztendlich nicht diejenigen, die am Schreibtisch sitzen, dafür ist immer noch genug Strom da, sondern es trifft letztendlich die, die im großen Umfang Strom in der Produktion einsetzen. Die Gießereien, alle die Glas herstellen. Der Ausfall des russischen günstigen Gases ist eine erhebliche Bedrohung für den Standort Deutschland. Aber es ist ja nicht so, dass andere Länder nicht in einer ähnlichen Situation gewesen sind. Und man kann schon Maßnahmen ergreifen, die Kosten erheblich drastisch reduzieren. Und ich hatte ja vorhin schon Beispiele genannt dafür. So, wenn man das aus ideologischen Gründen nicht macht oder der Hoffnung ist, dass die erneuerbaren Energien genügend Strom liefern, um uns hier in Deutschland ausreichend zu versorgen, dann wird man von der Realität schnell eingeholt. Wir haben jetzt die zweite Dunkelflaute zurzeit, zu wenig Strom, Produktion aus Erneuerbaren innerhalb Deutschlands, weil es nicht genug Wind gibt und die Sonne nicht ausreichend scheint. Wir sorgen dafür, durch die erhöhte Nachfrage und den europäischen Verbund, dass auch unsere europäischen Nachbarn in erheblichem Maße unter hohen Strompreisen leiden, weil die Preise an der Börse sind in die Höhe geschossen, in gigantische Dimensionen. Und letztendlich haften lassen wir auch unsere europäischen Nachbarn für eine verantwortungslose Energiepolitik in Deutschland haften. Wir sind vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden. Und letztendlich haben eingeschränkte Tätigkeiten im verarbeitenden Gewerbe zufolge, dass das Wirtschaftswachstum so ist, wie es ist, und zwar ein äußerst bescheidenes, wenn überhaupt ein Negativwachstum im Grunde genommen, das wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge haben. Und die Industrieproduktion ist meiner Kenntnis nach auf dem Wert von 2019. Also wir können attestieren, dass der deutsche Standort Deutschland letztendlich nichts anderes hat als Stillstand. So, und während um uns herum in der Welt Wachstum an der Tagesordnung ist, in asiatischen Ländern, in den USA, gerade jetzt auch nach den Wahlen eines Präsidenten, der voraussichtlich wirtschaftsfreundliche Entscheidungen treffen wird, und auch innerhalb der G7-Staaten hat Deutschland das schlechteste Wachstum überhaupt. Wir sind Letzter, wir sind von der Wachstumslokomotive zum absoluten Schlusslicht geworden. Und das wiederum hat auch Implikationen für die Europäische Union, wenn wir in Deutschland diejenigen sind, die den höchsten Beitrag leisten zum Budget der Europäischen Union, mittlerweile aber wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gar nicht mehr unseren Möglichkeiten entspricht, die notwendig sind, um Europa weiterhin finanzieren zu können. Wir haben die Staatsschuldenbremse, die einzuhalten ist. Auch das dürfte zukünftig immer schwieriger werden, daher die aktuelle Diskussion, um sie aufzuweichen oder eine gemeinsame müsste sie komplett abschaffen. Da greift das eine ins andere. Letztendlich kommt es darauf an, die aktuelle Bundesregierung, und dafür ist die Zeit ja auch nicht mehr da, ist nicht mehr stark genug dafür. Wir setzen wirklich darauf als BVMW und Kai, ich weiß nicht, da an meiner Seite, dass die nächste Bundesregierung stark genug ist und vor allen Dingen sich so zusammensetzen wird, dass die Erkenntnis von vornherein handlungsleitend ist bei der Formulierung des Koalitionsvertrages. Ein weiter so ist das Ende des Wirtschafts- und des Industriestandortes Deutschland. Dann können wir Wachstum und Wohlstand und sozialen Frieden für die Zukunft abschreiben. Es geht nur gelingen, wenn wir genügend Wachstum erzeugen, dass das Niveau, das wir in den letzten 40, 50 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Grunde genommen erreicht haben, wenn wir da auch mutig Entscheidungen treffen, die vielleicht zunächst einmal unpopulär sich gegenüber der Öffentlichkeit anmuten. Aber letztendlich ist die Politik dafür verantwortlich, dass wir nicht weiter nach unten durchgereicht werden. Und das kann nur dadurch geschehen, indem wir eine radikale Reformpolitik innerhalb Deutschlands ermöglicht bekommen. Und meine große Befürchtung ist, auch das sage ich ganz offen, selbst wenn Friedrich Merz Bundeskanzler werden sollte, braucht er einen Koalitionspartner. Und wenn dieser Koalitionspartner aus der politischen Linken stammt, und dafür zähle ich bei den Glaubhaften, den Größeren, die SPD und auch die Partei Bündnis 90, die Grünen dazu, dass mit denen zusammen keine wirkliche Reformpolitik möglich ist. Denn sie werden, wie auch in der Vergangenheit, darauf beharren, ihren Markenkern nicht zu verlieren. Bei den Sozialdemokraten ist es der Sozialstaat, die Umverteilung von oben nach unten, in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und bei den Grünen wird es die Klimapolitik sein. Sie werden diesen Markenkern nicht aufgeben können, ohne im Augen derjenigen, der ideologisch gefestigten Kräfte Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und auch bei den Grünen, wir haben es ja gemerkt, die grüne Jugend hat sich in weiten Teilen von der Partei schon gelöst, ist der Zusammenhalt nicht so breit aufgestellt, als dass die Partei sich auf sie hundertprozentig verlassen kann. Es wird also darum gehen, bei den Grünen möglichst viel von ihrer Agenda durchzusetzen. Und wenn wir eine Agenda haben, die ziemlich identisch ist mit dem der aktuellen Bundesregierung, dann hat der Regierungswechsel nichts, aber auch gar nichts gebracht und würde letztendlich bedeuten, dass die kleine Partei mit den großen Parteien mit dem Schwanz, mit dem Hund wackelt und die Reformpolitik, die wir wirklich brauchen, sich tatsächlich nicht umsetzen lässt. Also von daher wäre, ohne jetzt einen konkreten Wunsch zu äußern, aber unsere Befragungen in dem Mitgliedskreis ergeben regelmäßig unter den Unternehmen eine Präferenz für eine Kombination aus Union und FDP. Diese Kombination ist wahrscheinlich diejenige, die am ehesten bereit ist, eine radikale Reformpolitik auch tatsächlich umzusetzen. Bleibt zu hoffen, dass sich auch der Wähler überwiegend für Reformen ausspricht und nicht für das Verharren beim Status quo.
Ich glaube auch, ich hoffe, dass das jetzt alle auch anspricht und nicht so, ja, da sitzt ein Unternehmer und irgendwelche Chefvolkswirte bei Feder Consulting und die machen da alle nur die Kohle. Rechnet euch alle mal selber durch und damit sind wir wirklich jetzt auch am Schluss des Ganzen. Warum? Ich glaube, wir haben jetzt hier so viel auch Gedankengut verteilt. Selbst die früher sich immer im Arbeitnehmerlager gesehen haben, ich glaube, dass alle, soweit sie ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen, verstanden haben, dass es mit einer Umverteilung von oben nach unten nicht zu einem ausgleichenden Vermögensstand aller kommen wird. Sondern ich glaube, wir brauchen viel, viel stärkere Unternehmen in Deutschland. Dass wir weniger Bürokratie brauchen, haben wir heute besprochen. Dass wir mehr Wachstum brauchen, haben wir besprochen. Aber ich glaube wirklich, und das lässt sich ja auch seit dem schon Zweiten Weltkrieg sehen, und wir sehen das ja hier Jahr für Jahr an den wirklich tausenden Projekten. Es haben die Unternehmen und die Mitarbeiter in den Unternehmen Vermögenszuwachs, die investiert haben, die gewachsen sind, die neue Arbeitsplätze schaffen, die mehr Löhne bezahlen können. Wenn wir daran rangehen, und da spreche ich jetzt erstmal die an, die nicht selbstständig sind, die kein Unternehmen haben und sagen, ja, ich kann nicht die CDU wählen, warum, ich bin kein Unternehmer, das kann ja auch mal einige im Kopf haben. Ich glaube, wir haben alle wirklich mehr davon, wenn wir alle in Deutschland zum Wachstum beitragen und wir uns dann um die kümmern, die vielleicht ein bisschen schwächer unterwegs sind. Ob wir mehr spenden können, ja, machen meine Frau und ich immer mehr. Warum? Wir sehen das ja auch hier in Hamburg oder auch wenn wir in Deutschland um die Welt fahren. Es kann halt nicht jeder irgendwie super, super, super vermögend sein, weil es einfach nicht gegeben ist. Das ist okay. Aber wenn wir alle mehr Geld haben, können wir denen, die schwächer sind, viel mehr freiwillig geben. Es hat also keinen Zweck, alle irgendwie auf ein ähnliches Niveau zu fahren und dann zu sagen, ja, wir machen hier einen Kapitalausgleich. Ich glaube wirklich, den Schwächeren, und das ist nicht böse gemeint, wird geholfen, wenn etwas viel mehr Stärke kommt in Deutschland, wenn wir dann mehr Gewinne haben, mehr Vermögen haben, dann können wir auch mehr abgeben. Bloß im Mittelmaß, also wenn wir alle durchschnittlich Wachstum haben, dann wird es keine Verteilung mehr geben. Warum? Dann sind alle eigentlich an einem Minimum angereicht, wo sie zwar überleben können, aber wo es keiner mehr schafft, Großinnovation voranzutreiben, einfach mal mehr 10 Leute einstellen, als er braucht, weil er sich einfach leisten kann. Warum? Wenn wir alle mehr Kosten haben und alle irgendwie immer nur sagen, ja, wir wollen mehr Geld verdienen, sage ich, ja klar. Wer mehr Geld verdienen will, der muss einfach überlegen, dann muss das Unternehmen, in dem er arbeitet, auch viel mehr Gewinne machen können, sonst kann ich nicht mehr Geld verdienen. Also es gilt an alle da draußen, einfach mal zu überlegen, sind wir jetzt auf dem Weg, dass wir sagen, pass auf, ich habe es jetzt verstanden, das wird jetzt schon 10.000 Mal wiederholt in ganz Deutschland. Das muss sich ändern. Wir kommen so nicht weiter. Ich danke für eure Zeit da draußen. Ich danke dem Dr. Völz, dass er sich die Zeit genommen hat. Der hat noch ein letztes Wort, weil er unser Gast ist. Aber ich verabschiede mich hier vorab. Danach sage ich, will ich nichts mehr. Ja, außer wir haben Abspann. Ich weiß, dass der Dr. Völz immer gerne Ansprechpartner ist. Also ihr könnt euch an ihn wenden. Die Adresse ist im BVMW, packen wir auch in die Shownotes rein. Er hat immer voll coole Daten. Der hat ein Ökonomiebriefing, das kommt regelmäßig raus. Der guckt viel weiter, weil er viel mehr Zahlen hat. Wir partizipieren auch davon. Dafür nochmal vielen Dank auch an den BVMW, an die ganze Abteilung. Warum? Wir entscheiden damit ja auch unser weiteres Wachstum. Aber das letzte Wort hat unser Gast. Und dementsprechend vorab schon mal schönen Dank. Warum? Ja, die letzten Worte kommen vom Dr. Völz. Der macht hier gleich den Abschluss. Und dementsprechend sage ich hier schon mal Tschüss. Wünsche euch eine schöne Zeit. Und danke, dass ihr zugehört habt. Verteilt den Podcast. Gebt ihm ein Like. Schreibt Kommentare darunter. Und wenn ihr dazu Fragen habt, wendet euch einfach an uns. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Und das letzte Wort jetzt vom Dr. Völz.
Herzlichen Dank, Kai. Ich mag das Bild von der Torte. Es kommt nicht darauf an, eine gleichbleibende Torte noch besser zu verteilen, indem man mehr Stücke draus schneidet. Es muss das Ziel sein, die Torte zu vergrößern. Und die Torte zu vergrößern bedeutet mehr Anstrengung, mehr Leistung zu erbringen. Das ist ein eingängiges Beispiel dafür, wie es letztendlich funktionieren kann, dass wir alle mehr davon partizipieren, von dem Wohlstand, der in Unternehmen, und zwar nur in Unternehmen, generiert wird und nicht von der Politik. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal für das Gespräch.